Sie wissen, dass das heutzutage üblich ist. Auch ich habe natürlich Firmenkooperationen, die Sie wahrscheinlich nicht interessieren werden, aber wir arbeiten natürlich auch wissenschaftlich mit Firmen zusammen. Das Thema, das angesprochen wurde, der pathologische Harnbefund. Wir sind in einer Sitzung gesessen, wer macht den Harnbefund? Hat sich keiner gesagt, ich mache das, kein Problem. Und alle haben gelacht, weil sie sich gedacht haben, sie wussten, warum sie mir das Problem zuspielen, weil einfach sie sich wahrscheinlich mit Harnbefunden, gerade was die Stickdiagnostik betrifft, sehr gut auskennen, weil sie es tagtäglich zigfach machen werden. Die Frage ist nur, können wir dem Stix in jedem Fall vertrauen? Welche Information liefert uns wirklich? Und das, glaube ich, ist ein ganz zentrales Thema. Der Urin-Schnelltest ist ja im Prinzip der Stix-Test. Heutzutage wird er kaum mehr nur mehr abgelesen, sondern es gibt ja die Gerätschaften, die uns dann am Papier zumindest einen Befund ausdrucken. Wie valide der ist, sei dahingestellt, aber wir kriegen wenigstens einen Befund und nicht mehr die Interpretation des Kollegen oder der Kollegin A, die sagt, na, rot ist ein bisschen weniger rot und blau ist ein bisschen mehr blau, sondern wenigstens haben wir vergleichbare, reproduzierbare Zahlen und Fakten, mit denen wir etwas besser arbeiten können. Es ist eine orientierende Untersuchung. Ganz wichtig ist, dass so wie bei allem in der Medizin, es nutzt uns nichts, wenn wir allein einen Befund erheben, wir brauchen eine Korrelation mit der Klinik. Alleine die Befunddiagnostik liefert uns zu wenig. Auch das ist wichtig, es sollte frischer Harn verwendet werden. Es ist bei uns kaum mehr üblich, ich weiß nicht, wie es in den Allgemeinpraxen ist, dass die Harnbecher mitgebracht werden von zu Hause, möglichst in den alten Tomatengläsern oder sowas und da wird es halt hingestellt. Frischer Harn soll verwendet werden und kein abgestandener alter Harn. Es gibt unterschiedliche ausgedehntere Diagnostiken, Sie kennen diese Stix-Diagnostik, alle die von kleinen Streifen, wo glaube ich das kleinste sind 5 Befunde evaluiert werden können, bis zu 10 oder 11. Und das ist so wie bei allem in der Medizin, auch das Aufklärung des Patienten über die Harngewinnung. Wie sollen sie es gewinnen? Ich habe gestern wieder Ordination gehabt, leider wollte ich diese ganzen Harnbefunde mitnehmen, nur das war dann, ging sie nicht mehr aus, das einzuscannen hat in der Nacht. Allein wenn Sie sich überlegen, was da am Patientenkollektiven kommt, wie die Patienten allein von ihrer Physiognomie aussehen, wie sie dann die Harne gewinnen sollen, wenn wir als Urologen unter das Präputium schauen, wie das dann dort ausschaut und dann einen Harnbefund bekommen, dann muss man das in Korrelation zueinander bringen, wie sehr uns der Harnbefund überhaupt weiterhelfen kann oder eben einfach irgendwas ausgeworfen wird, womit wir nichts anfangen können. Drum, es ist vielleicht relativ einfach, den Patienten über diese Gewinnung aufzuklären oder ihm zumindest über das Personal mitzuteilen, wie er das machen soll. Das sind die Empfehlungen, auch dazu gibt es mittlerweile Leitlinienempfehlungen, wie denn so ein Schnelltest durchgeführt werden sollte, bei Frauen durch Spreizen der Labien und Reinigung des Meatus mit Wasser. Es genügt Wasser, es muss kein Desinfektionsmittel sein. Das sind die rezentesten Leitlinien, die Sie zu diesem Thema haben. Beim Mann die vollständige Retraktion des Präputiums, also nicht das Präputium nicht retrahieren, sondern retrahieren, dann Reinigung mit Wasser und dann die Gewinnung eines, wenn möglich, Mittelstrahlhahnes. Dann kommen wir aber schon wieder in das Problem hinein, dass in den Patienten, die schildern halt, auf Druck geht gar nichts. Ich habe eine Drangsymptomatik, wenn es rinnt, dann rinnt es. Der Mittelstrahlhahn, auch das ist eine Untersuchung, die nicht ganz einfach zu gewinnen ist. Und in der Reproduzierbarkeit immer wieder wichtig ist, dass wir uns darauf kapazieren, dass es Mittelstrahl ist und nicht der erste Spontanen. Und wenn Sie sich den klinischen Alltag überlegen, und das ist auch das, was die Patienten immer wieder schildern, ist, man nimmt den Becher, geht auf die Toilette, hält ihn halt davor oder drunter, uriniert hinein und das ist die Harnanalyse, die Sie aber bekommen und dann ist sicher irgendwas positiv. Und die Frage ist, brauchen wir dann immer wieder Therapien oder nicht? Und ich glaube, darum ist die Gewinnung des Mittelstrahlhahns und das sind relativ einfache Empfehlungen, die aber validiert sind, die wir unseren Patienten und Patientinnen schon empfehlen sollten. Nun, allein die Farbe, das ist die alten Bilder der Urologen, Sie kennen das noch, die den HD im Glas gehalten haben und in das Glas geschaut haben. Auch die Farbe liefert uns viel Information über das, was sich in diesem Harn abspielen kann, aber nicht muss. Und Sie sehen, dass eben der trübe Harn, die Pyorie, der rot gefärbte Harn kann eine Hämaturie sein, muss aber keine Hämaturie sein. Es kann nahrungsbedingt sein, es kann bei Sportlern oder starker körperlicher Aktivität am schweren Muskelkater die Hämoglobinurie geben. Die Orangeverfärbung des Harnes, sei es medikamentös bedingt oder bei Erkrankungen im Leberbereich. Der braune Harn, der altblutig schmutzig braune Harn oder wie auch hier die Myoglobinurie oder andere Medikamente, gerade die neuen Präparate zur Parkinson-Therapie können den Harn ganz hässlich verfärben, sodass man insbesondere das Personal erschrocken ist über die Hämaturie, die gar keine Hämaturie ist, und die Grünverfärbung des Harnes, das kennen Sie aufgrund der Bilirubinurie. Nun, diese Schnelltests haben ja gewisse, Sie sehen die Streifen aufgelistet mit den einzelnen Bereichen. Ich habe sie hier, das sind halt die Streifen, die ich am meisten verwende. Das sind so die gängigsten meines Wissens, die kommen. Welche Firma, es ist wirklich gleich, welches Produkt Sie nehmen. Hauptsache, Sie kriegen ein Produkt, wo Sie einen Ausdruck haben und den Ausdruck lesen können und nicht Sie oder Ihr Personal das selber interpretieren müssen, wie nun die Verfärbungen der einzelnen Flächen sind. Nun, was bedeutet denn das, das Einzelne? Wenn wir uns jetzt auf die einzelnen Parameter gehen, liefert uns das spezifische Gewicht heutzutage noch irgendeine Information? Also ich würde mal davon ausgehen, dass unsere Ausbildungsassistenten darauf kaum mehr schauen. Aber natürlich liefert sie Information. Und deshalb, glaube ich, sollten wir immer wieder darauf achten, dass man sie auch darauf hinweist, was heißt es, wenn das spezifische Gewicht niedrig ist? Na, dann trinkt er vielleicht wahnsinnig viel oder die Niere kann gar nicht mehr konzentrieren. Was heißt, wenn das spezifische Gewicht sehr hoch ist? Es ist womöglich sehr wenig Flüssigkeitszufuhr. Auch das gerade beim fiebernden Patienten eine relativ wichtige Information. Der HRN-pH sollte in diesem Bereich zwischen 5,5 und 6,5 liegen, kann bei etwaiger Steindiagnostik eine Rolle spielen, bei rezidivierenden Harnwegsinfekten, diese wurden angesprochen, ich möchte nachher noch auf das Thema eingehen, eine Rolle spielen. Dieser sogenannte alte oder abgestandene Harn, den es von zu Hause bekommen hat, häufig ein pH, der nicht dem entspricht, den der Patient normalerweise bei Mittelstrahlgewinnung urinieren würde. Die Leukozyturie und Hämaturie, darauf gehe ich später ein. Die Ketonurie ist insbesondere bei hungernden oder azidotischen Patienten oder Patienten mit kataboler Stoffwechsellage immer wieder vorkommen. Das in Zusammenhang mit dem spezifischen Gewicht liefert ihnen relativ viel Information anhand, so wie immer zuerst auch schon mehrfach angeführt, der Anamnese und einem einfachen Stichbefund. Der Nitritnachweis, nicht alle Harnwegsinfekte sind nitritpositiv. Das Nitrit entsteht, dass Bakterien Nitrat in Nitrit im Harn umwandeln. Ja, einige oder die meisten Harnwegsinfekte sind nitritpositiv, aber es gibt auch nitritnegative Harnwegsinfekte. Du machst auch das nur eine Näherungsinformation, aber jeder Harnwegsinfekt muss nicht nitritpositiv sein. Die Glucosurie, also Nachweis von Zucker im Harn, hier gibt es im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es ein schlecht eingestellter Diabetes oder es ist eine renale Glucosurie. Die renale Glucosurie ist relativ wenig an Relevanz, zumindest soweit ich das internistisch noch weiß. Der Nachweis von Zucker im Harn beim Diabetiker zeigt einfach auf einen schlecht eingestellten Diabetes hin und entspricht in etwa, das sind so die Teststreifen, die dann halt einen Harnzucker über 50 Milligramm pro Deziliter auswerfen, entspricht ungefähr von Serumwerten zwischen nüchtern Blutzucker 150 bis 200 Milligramm pro Deziliter, Serumwerte äquivalent, in etwa, nicht genau, aber in etwa. Sprich, finden wir Zucker im Harn, so ist der Zucker in der Regel schlecht eingestellt und der Patient braucht seinen Diabetologen oder Sie als Hausarzt, der einfach den Zucker wieder therapiert. Und auch das erfahrungsgemäß, viele Patienten, insbesondere der Alten, haben halt mit der Zuckereinstellung schon ein bisschen ein Problem, weil sie auch gewisse Dinge verzichten müssen, auf den Alkohol vielleicht verzichten. Das ist nicht so ganz einfach, darauf achten. Die Proteinurie als Hinweis auf eine Erkrankung der Nierenfunktion. Das hat jetzt nicht so sehr was mit uns als Ableitenden, also die Urologen sich quasi um die ableitenden Organe kümmern, sondern wirklich um die renalen Genesen. Hier gibt es natürlich sensitivere Testverfahren, auch Streifentests, die dann dieses Mikroprotein ausweisen können, das in der Regel aber in den Standard-Stix-Testverfahren nicht ausgeworfen wird, sondern die beschreiben in der Regel eine Proteinausscheidung über 30 Milligramm pro Deziliter. Und wenn Sie den Befund positiv haben, dann auch hier wiederum nachgehen, alleine oder in Kooperation mit den Nephrologen, um zu schauen, gibt es nicht etwas, was man verbessern kann. Oder es ist bekannt, dass er eine Hypertonie, ein Diabetes, eine renale Genese hat, die ihm die Proteinurie verursacht. Die Bilirubinurie, natürlich vorkommen, das sehen Sie aber am Harnbefund, mit einem Serum-Äquivalent in der Regel von ca. 2 Milligramm pro Deziliter Serum, Bilirubin, also Patienten, die ikterisch sind. Das sieht man aber schon am Sklerenikterus. Und auch das ist etwas, was wir unseren Jungen immer versuchen beizubringen. Die Patienten, Medizin heißt viel mit Anschauen und Angreifen zu tun, nicht Befunderhebung. Die alten Kollegen können das gut, die Jungen sollen es nicht vergessen, dass wir einfach greifen und schauen müssen. Und wenn wir die Leute anschauen, dann sieht man schon vieles. Das ist so die Terminologie, mit der wir relativ viel anfangen können. Na, das Harnsediment ist natürlich eine klassische Untersuchung. Wie viele, in der allgemeinen Praxis weiß ich es nicht, wie viele Urologen heutzutage noch Harnsedimente machen, das ist für mich eher ein sehr polemisches Thema. Es sagen viele, ich glaube, dass es fast niemand mehr macht, ein wirkliches Harnsediment, das sich anschaut. Natürlich können Sie aus dem Harnsediment sehr viele Informationen herausliefern, aber Sie kriegen schon viel Informationen aus dem Stix, darum zusätzlich das Harnsediment wird wahrscheinlich der eine oder andere vielleicht noch machen. Ich habe hier nochmal angeführt, was so als Normwerte gesetzt werden bei der Mikrohämaturie, bei der stärkeren Mikrohämaturie, bevor es in die Makrohämaturie geht, bei der Leukozyturie, auch die Nachweis von harren Zylindern. Das ist eine schwierige Untersuchung, die kaum mehr, also wir haben es nie mehr gelernt, weil keiner von uns mehr Harnsedimente anzuschauen hat gelernt. Deshalb, auch das wird wahrscheinlich in Zukunft von der Labormedizin wird überhaupt oder verschwinden. Und der Nachweis von Kristallen im Harn, die natürlich bei der Harnsteindiagnostik relative Relevanz haben. Gleichwohl man dazu sagen muss, die Hoffnung, und das ist immer die Erwartung, auch heutzutage noch, Sie dürfen nicht vergessen, dass die Nierensteinerkrankung eigentlich die älteste Erkrankung der Medizin ist. Die gibt es extrem lange, wir wissen bis dato noch immer nicht, warum Patienten, oder in einer Vielfalt der Fälle, Patienten Steine bilden, aber nicht Steine bilden. Also Sie können davon ausgehen, dass bei 80% der rezidivierenden Steinbildern wir keine Ursache finden, warum Steinerkrankungen auftreten, um die Steinmetaphylaxe, auf die natürlich der Patient in erster Linie hofft, er Kolik tut weh und er will keine Steine mehr kriegen, das sind wir nicht wirklich gut und es hat sich relativ wenig in diesem Sektor bewegt. Nun zur Urindiagnostik kommend, auch das sind die Empfehlungen von den Leitlinien, die Sie sich letztendlich auch aus dem Internet herunterladen können. Sie sehen hier, die Urologen haben eine Zeit lang immer drauf gepocht, es muss ein Einmalkatheterharn gewonnen werden, nur aus dem Einmalkatheterharn haben Sie einen sterilen Harn und dann können Sie wirklich beurteilen. Auch die Leitlinien schreiben ganz klar vor, es genügt der Mittelstrahl, aber der Mittelstrahl unter den gegebenen Vorgaben, sprich Spreizen der Labien bei der Frau, Reinigung mit Wasser und dann Gewinnung des Mittelstrahlshahns und beim Mann Retraktion des Präputiums. Also ganz wichtig, die asymptomatische Bakterie, das ist schon ein bisschen ein heikleres Thema, insbesondere bei den Risikogruppen, auf die ich nachher noch ein bisschen eingehen möchte. Was immer wieder ein Thema ist, na, ist denn nicht ein suprapubischer Katheter viel weniger infektiös als ein Dauerkatheter? Kriegen wir da nicht viel bessere Resultate heraus? Grundsätzlich, je nachdem wie fortgeschritten die Zeit ist, bringe ich nachher noch eine Folie dazu. Die Punktion der Blase suprasymphysär bringt dann einen sterilen Harn, wie Sie hier da. Das heißt, jeder pathogene Keim, den Sie bei Punktion der Blase gewinnen, ist ein pathogener Keim. Alles andere, was Sie über den Dauerkatheter bekommen, hat eine deutlich geringere Relevanz. Nur, Sie werden in den Ordinationen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht suprapubisch punktieren, sondern das machen in der Regel die Urologen und hier doch nur in den vereinzelten Fällen, dass es wirklich gemacht wird. Woher kommen denn überhaupt diese Zahlen mit 10 hoch 5, also der Grenzwert, oder 10 hoch 6, ab wann wir einen Harnwegsinfekt behandeln? Ganz alte Daten aus den 60er Jahren und das ziehen wir bis heute durch. 50 Jahre nachher ist es noch immer valide, zumindest hat es keiner mehr hinterfragt. Also das sind die Zahlen, an denen wir uns immer noch orientieren. Ich habe Ihnen hier das aufgeschrieben. Ganz wichtig ist, bei der asymptomatischen Bakterie sollten grundsätzlich immer wieder wiederholte Kulturen bestimmt werden. Die alleinige Beurteilung und Therapie anhand von einer Kultur ist nicht empfohlen, sondern man sollte diesen Kulturbefund wiederholen. Ob es im Abstand von 24 Stunden wirklich realistisch ist, die Patienten dauernd herzubestellen, das halte ich für Diskussion. Aber das sind die Empfehlungen, die die Europäische Urologengesellschaft als Leitlinie herausgegeben hat. Nun, das zentrale Thema kennen Sie, wir überschwemmen den Globus mit Antibiotika und haben ein Riesenproblem. Sie dürfen aber nicht vergessen, dass 50% der antibiotischen Therapie nicht in der Humanmedizin im Einsatz finden, sondern in der Tiermedizin Einsatz finden. Das heißt, ja, wir müssen uns natürlich um dieses sensible Thema kümmern, keine Frage, nur ich glaube, dass es auch die anderen Berufsgruppen machen müssen, um diesen massiven Antibiotika-Einsatz zu reduzieren und dadurch letztendlich auch die Keimspektren nicht immer mehr einzuengen, das ja für uns ein zentrales Problem darstellt. Nun, das Thema Screening, also wir screenen hier nicht. Ja, okay, Screening hieße jeder. Das ist das, bei Risikogruppen sollte man bei Risikogruppen danach suchen, bei schwangeren Frauen ja und im Rahmen von urologischen Eingriffen, wo man mit einer Schleimhautblutung, und es gibt so gute keine urologischen Eingriffe, wo es keine Schleimhautblutung kriegen können, wo sie dieses Risiko haben. Aber grundsätzlich ist die schwangere Frau, dort sollte nach der asymptomatischen Bakterie gesucht werden, weil wenn sie einen symptomatischen Infekt entwickelt und dann im Rahmen der Schwangerschaftsnephropathie, also der Hydronephrose der Schwangerschaft, auch eine Stauung bekommen kann, dann kriegt sie eine Pyelonephritis und das kann für das Kind zentrale Bedeutung haben. Darum Schwangere sollten danach gesucht werden. Alle anderen, und da sehen Sie eine ganze Liste an Frauen, inklusive Diabetikern und so, müssen nicht nach asymptomatischer Bakterie nachuntersucht werden. Dass der Diabetes ein höheres Risiko hat für Infekte, das wissen wir aus dem klinischen Alltag. Hier ist es noch einmal mit Zahlen belegt, dass hier einfach ein deutlich höheres Risiko, insbesondere bei den, also bei Diabetikern versus einer Kontrollgruppe besteht. Darüber möchte ich überspringen. Das sind die rezentesten Daten, die ich zum aktuellen Keimspektrum habe, die in der Blase ist. Es ist noch immer der Coli, aber Sie wissen, dass es in Mitteleuropa mittlerweile 30% Resistenzen gibt, insbesondere gegen die Sulfonamide. Das heißt, wir kommen zunehmend in engere Spektren hinein, darum macht es einen Sinn, die Keimspektren und die Keimanalytik zu betreiben, um nicht immer mehr durch die antibiotische Therapien, die ich Ihnen angezeigt habe, zu geben. Einerseits sind es die Erregerspektren, die wir selektionieren, andererseits, und darauf möchte ich schon eingehen, ist es die Vaginalflora. Die Scheide ist Gott sei Dank kein steriles Organ, das kann sie nicht sein und darf sie auch nicht sein. Eine sterile Scheide ist für eine Frau eine Katastrophe. Darum, wir müssen extrem, wenn wir antibiotische Therapie brauchen, dann braucht es antibiotische Therapie, Punkt. Nur wenn wir keine brauchen, dann lassen wir die antibiotische Therapie, weil sie genau nichts bringen, außer, dass wir genau hier uns Problemsituationen schaffen. Ein häufiges Problem bei der Frau, wo die rezidivieren Harnwegsinfekte angesprochen, finden wir häufig bei Frauen im sexuell aktiven Alter, insbesondere wenn der Kinderwunsch ein wesentliches Thema ist, also tritt oft nach dem Verkehr tritt ein Infekt auf. Die Konsequenz ist immer, der Mann wird zur Ejakulatkultur geschickt, weil natürlich das Ejakulat ist positiv, weil das ist infiziert, weil jedes Mal nach dem Verkehr kriegt sie einen Infekt, also muss das Ejakulat ja schuld sein. Ja? Sie sehen hier die Keimzahl allein in einer normalen Vaginalflora. Sie sehen aber auch, dass beim Mann über 85% der positiven Ejakulatkulturen, das sind asymptomatische Männer, die sie ejakulieren haben lassen, über 85% sind reine Kontaminationen aus dem Sulcus coronarius. Es ist ganz schwierig für Männer steril zu masturbieren, das ist nicht einfach und auch von der Hygiene her, also von der Vorbereitung sehr schwierig. Darum achten Sie darauf, wenn ein Mann eine Therapie im Rahmen einer Prostatitis braucht, dann braucht er die Therapie, keine Diskussion. Nur wenn er nur eine positive Kultur hat, ohne den Nachweis von Leukozyten im Ejakulat, dann stellt sich keine Indikation zur Therapie. Deshalb rückhaltend sein und die Vorstellung, dass jedes Ejakulat immer gleich einen Harnwegsinfekt bei der Frau macht, so einfach ist es leider nicht. Das funktioniert auch nicht und wird der Partnerin auch nichts bringen. Das Thema, das ich erst vor 4 oder 5 Monaten in Salzburg einen Vortrag dazu gehalten, war die Frage, na, braucht denn jeder Harnwegsinfekt Antibiotika? Müssen wir das überhaupt behandeln? Es gibt ja genug Daten, zumindest empirische Daten, und auch gibt ja auch Homepages, die damit werben, sie brauchen beim Harnwegsinfekt kein Antibiotikum. Das, was wir uns immer wieder ein bisschen zurückziehen, ist natürlich, wir brauchen irgendwelche wissenschaftlichen Studien, sonst sind wir nur mehr in der Empirie, wir machen sehr viel empirisch, aber dann bewegen wir uns nur mehr empirisch. Das ist eine der Studien, die ist zusammengestellt aus vielen Publikationen, ob denn hier die antibiotische Therapie beim unkomplizierten Harnwegsinfekt bei der Frau indiziert ist. Grundsätzlich aufgrund einer rascheren klinischen Verbesserung, ja. Das Antibiotikum hat Vorteile gegenüber dem Placebo, also reiner Placebotherapie. Gegenüber der Keimeradikation, sowohl am Ende der Behandlung nach der antibiotischen Therapie als auch zu Beginn, hat das Antibiotikum Vorteile, aber, jetzt kann man sagen, na klar, jeder Harnwegsinfekt wird antibiotisch behandelt, das ist viel besser. Das hat damals bei dem Vortrag zu einer heftigen Diskussion geführt, wo ich angegriffen wurde, dass wir immer Antibiotika geben, es ist zur Diskussion zu stellen. Grundsätzlich wissen wir, dass jeder Harnwegsinfekt unkomplizierte Harnwegsinfekt, keine komplizierten, keine Risikogruppen, das muss man ganz klar trennen, hat eine Spontanheilungsrate von ca. 30-50%. Sie haben zwar mit der antibiotischen Therapie eine raschere Keimelimination und auch eine rasche Verbesserung, das ist für manche Frauen wichtig, manche Frauen sagen, es dauert ein bisschen länger, ist auch okay, also grundsätzlich kann man sagen, an den Daten, die wir haben, ja, antibiotische Therapie beim unkomplizierten Harnwegsinfekt macht Sinn. Aber in den S3-Leitlinien steht ganz klar, dass die antibiotische Therapie zwar rascher zur Ausheilung führt, aber wenn Sie nicht antibiotisch behandeln, führen Sie zu keiner gesundheitlichen Gefährdung. Das heißt, man kann auch rein symptomatisch oder alternativ einen unkomplizierten Harnwegsinfekt behandeln. Sie machen damit keinen Fehler, es wird ein bisschen länger dauern, es mag die Patientensymptomatik etwas länger andauern, aber grundsätzlich ist es kein Problem. Der Dauerkatheter und Harnwegsinfekt, gerade bei den positiven Befunden, ist halt ein ganz heikles Thema, äußerst rückhaltend zu sein, um einfach mit der Zeit vorzugehen. Wenn Sie ganz unten die letzte Zeile anschauen, 40 mal höheres Risiko einer Bakteriämie bei Dauerkatheterträgern, denn das sind asymptomatische Patienten. Der asymptomatische Katheterträger, egal ob er eine Zystostomie hat, also eine suprapubische Harnableitung oder einen Dauerkatheter, braucht keine antibiotische Therapie. Der symptomatische Patient und wird nur dann symptomatisch, wenn es irgendein Problem in der Dauerableitung gibt, dann braucht er eine Therapie. Ansonsten äußerst rückhaltend sein mit sowohl Kathetern in die Blase als auch mit der Therapie, solange ein allogener Fremdkörper drinnen ist. Darüber möchte ich jetzt drüber springen. Das Thema Hämaturie, es wurde schon angesprochen, Blasenkarzinom, OEB-VET, also die Drangsymptomatik bei der Frau oder das Karzinom in situ. Die Hämaturie, das heißt der Nachweis von Blutzellen im Harn, und das finden Sie bei sehr vielen Stichsbefunden, ist das ganz was Wichtiges. Der symptomatische Patient, der ist weniger Probleme, weil der kommt zu Ihnen. So ganz ohne Probleme ist er nicht, weil, wenn Sie auf die unterste Zeile schauen, dort steht nämlich Kave, Mann versus Frau. Die Hämaturiediagnostik bei Mann und Frau ist unterschiedlich und deshalb sind auch die Blasenkarzinome, die wir zwar bei Männern grundsätzlich häufiger finden als bei der Frau, nur bei Frauen in deutlich ausgedehnteren Stadien finden als bei Männern. Und einer der Gründe ist, dass diese Hämaturien oder dysurischen Beschwerden, Drangsymptomatik immer wieder nur als Infekte interpretiert werden und langzeitantibiotische Therapien vorhaben, bevor die Frau überhaupt zur Untersuchung kommt. Also man muss bei der Hämaturieabklärung und bei der rezidivierende Infektdiagnostik immer auch ans Blasenkarzinom denken. Für die Hämaturiediagnostik sind diese Stichstests gut, das funktioniert gut, aber eine Korrelation zwischen ein bisschen Blut im Harn und einem großen Blasentumor oder ein bisschen Blut im Harn und einem kleinen Blasentumor gibt es nicht. Sie haben keine Korrelation mit der Ausprägung der Erkrankung. Dass die Mikrohämaturie mehr oder weniger in allen Lebenslagen vorkommen kann, sehen Sie an der unteren Darstellung in den Prozentzahlen. Je älter wir werden, desto höher wird das Risiko, dass eine Mikrohämaturie auftreten kann. Nun, wenn wir beim 50-Jährigen eine Mikrohämaturie haben, so finden wir in 5% asymptomatische Urothelkarzinome bei ca. 10% symptomatische Urothelkarzinome. Das heißt, das Urothelkarzinom, und das geht jetzt nicht nur um das Blasenkarzinom, das sicherlich im Urogenitaltrakt die häufigste Entität darstellt, aber auch Karzinome der ableitenden Harnwege, also im Bereich des Nierenbeckens oder der Harnleiter, gehören mit berücksichtigt und bei einer Hämaturieabklärung mit untersucht. Das sind die möglichen etiologischen Veränderungen, die eine Mikrohämaturie verursachen kann. Mannigfach, ja, medikamentös, erkrankungsbedingt, Hypertonie, also viele, viele Potenziale, die Sie haben. Und auch da, die allein nur ein Mikrohämaturiebefund liefert Ihnen ein bisschen Information. Ein Mikrohämaturie in der Proteinurie liefert Ihnen schon ein bisschen mehr Information, vielleicht doch renaler Genese. Auf die Erkrankung, auf die Komorbiditäten achten. Also es ist einfach, die Hämaturie und die Mikrohämaturie ist ein sehr komplexes Problem. Die Frage ist, was machen wir dann immer wieder? Dann finden Sie fast jeden Patienten, der Mikrohämaturie hat. Müssen wir jedem nachgehen? Gibt es dazu Empfehlungen? Auch dazu möchte ich nachher noch ein bisschen darauf eingehen. Die Harnzytologie ist jetzt keine spezifische Diagnostik, die Sie in den Ordinationen betreiben. Ich möchte es nur der Vollständigkeit halber hier anführen, dass Sie ein bisschen mit diesen Zahlen vertraut sind. Die niedrig malignen Tumore, also Low-Grade oder Low-Risk-Urothelkarzinome, finden wir, ist in der Zytologie sehr schwierig zu finden. Dazu braucht es einen sehr erfahrenen Zytologen, die quasi hochmalignen, die findet der Zytologe schon eher, weil die Zellen einfach so deformiert und anders ausschauen. Aber das Risiko dieser Low-Grade-Tumore, das ist schwierig. Was Sie brauchen, so wie immer, beim einen brauchen Sie einen erfahrenen Operateur, beim anderen brauchen Sie einen erfahrenen Internisten, da brauchen Sie einen erfahrenen Zytologen. Es muss sich einer mit der Thematik auseinandersetzen, um dabei auch gute und valide Befunde zu liefern. Die neuen Marker, das ist immer wieder die Hoffnung, findet man doch einen Marker. Mit einem Marker tun wir uns viel leichter und auch die Patienten wollen sich natürlich die Zystoskopie ersparen. Es wäre dann viel angenehmer, sie würden einen Harnbefund abgeben. Wir machen einen Test davon, da kommt heraus, positiv oder negativ, durch den Marker sowieso, und dann ist das klar, wir brauchen nichts weiter zu machen. Ich habe sie dann hier aufgelistet, die Liste ist nicht komplett, es gibt andere Marker auch dazu. Die Marker sind interessant, keine Frage. Das Problem der Marker ist, entweder sind sie so sensitiv, dass sie uns zu viele falsch positive Befunde liefern und wir machen zu viel, oder sie sind so wenig sensitiv, dann können wir es nicht wirklich einsetzen. Nein, der Marker ist derzeit kein Golden, also Standard, die molekularen Marker, die zur Verfügung stehen. Ob wir vielleicht Netzwerke erzeugen und aus den Netzwerken mehr Informationen, das ist ein Diskussionsthema, das wissenschaftlich in Diskussion steht. Aber ganz klar, Marker gehören nicht zur Basisdiagnostik des Blasenkarzinoms. Ich habe es eh unten hingeschrieben, vom Kollegen Sommerhuber und vom Primarius Leudl übernommen, diesen PSA für den Blasentumor. Das PSA, das ist ja Gott sei Dank schon in alter Munde, damit kennt man sich ein bisschen aus, aber so wie das CA oder das AFB oder ich weiß der Kuckuck, welchen Tumormarker wir auch immer nehmen. Also für den Blasentumor gibt es kein Marker, in welcher Form auch immer. Und es hat bis dato diese ganzen verschiedenen Untersuchungen keinen Einzug in die Standarddiagnostik bekommen. Also wenn Sie es angeboten bekommen in Ordinationen, Sie können uns dazu machen, ja. Würden wir uns darauf verlassen? Nein. Das möchte ich nur, und das sind schon die letzten Bilder, dass Sie was Neues sehen, was wir schon machen können, wenn Sie sich das linke Bild und das rechte sind, das ist dasselbe Patient, dieselbe Aufnahme, das eine ist nur mit Weißlicht angesehen und das andere mit einer speziellen, mit einer Blaulicht, also speziellen Wellenlänge. Und wenn Sie vielleicht so manchen Brief bekommen, dann steht drinnen photodynamische Diagnostik oder Hexwix-unterstützte TOR-Blase. Was ist Hexwix? Also, was ich Ihnen zeigen wollte, ist, Hexwix ist die Delta-Aminolevulinsäure. Das ist ein Präparat, das man präoperativ oder prädiagnostisch den Patienten in die Blase einbringt und dort circa eine Stunde einwirken lässt. Und dieses Delta-Aminolevulinsäure wird in der Zelle eingebaut und macht dann mit einer gewissen Bestrahlung des Lichtes, mit einer gewissen Wellenlänge, Ihnen diese Rot-Blau-Verfärbung, wie Sie das sehen. Das heißt, wir tun uns relativ schwer mit dem Weißlicht bei manchen Arealen, so wie das, und das sind diese Karzinome in situ-Befunde. Es geht uns nicht um harmlose Tumoren, das ist nicht so sehr das Thema, die Low-Risk-Tumore, aber die aggressiven Tumore. Das linke, das kann man schon einmal übersehen. Zustand nach einer Therapie, Zustand nach Handwegsinfekt, na, das kann schon einmal so vermehrte Rötung, vermehrte Gefäßzeichnung, so ein bisschen ein fleckiges Bild, das kann schon hinkommen. Wenn Sie dann die Deltas Hexwix, also dieses Medikament, und es gibt nur Hexwix, es gibt weltweit kein anderes Präparat derzeit zur Verfügung, wenn Sie das Hexwix einsetzen, dann sehen Sie solche Bilder und damit sehen, tun Sie sich als Operateur viel leichter, Tumore nicht zu übersehen. Und das ist das Problem der sogenannten Persister. Die Patienten kriegen immer wieder rezidive Blasentumore, brauchen dann aggressive Therapien. So können wir damit deutlich besser befunden. Also das nur zur photodynamischen Diagnostik der Vollständigkeit halber. Auch dazu zur Abklärung der asymptomatischen Mikrohämaturie gibt es Empfehlungen von den amerikanischen Leitlinien. Ich habe noch ein paar Punkte herausgegriffen, weil das immer wieder ein Thema ist. Naja, die Patienten sind ja antikoaguliert. Wie viele Patienten haben Plavix, Clopidogrel, Xarelto, Marcomar? Da kann schon ein bisschen eine Mikrohämaturie vorkommen. Deshalb ist es eh klar, Mikrohämaturie und eine Antikoagulationstherapie, das braucht man nicht untersuchen. Ganz klare Empfehlungen der amerikanischen Leitlinien, das sind die rezentesten aus 2012, jede Mikrohämaturie, auch unter Antikoagulationstherapie, gehört abgeklärt. Zumindest einmalig abgeklärt. Wollte ich Ihnen hier nur bringen. Sie ist ein bisschen kleiner geschrieben, weil da ist schon ein bisschen mehr Diskussion drinnen, nämlich sollte jede asymptomatische Mikrohämaturie abgeklärt und damit auch invasiv abgeklärt werden. Na, da wird es dann schon ein bisschen, Sie sehen, Evidenzgrad C, da sind wir nicht mehr wahnsinnig hoch, da kommt schon mehr Expertenmeinung hinein. Auf jeden Fall wird empfohlen, dass bei dem unter 35-Jährigen, dann sollte man sich's überlegen und beim über 35-Jährigen, den muss man zystoskopieren. So wie immer sind diese Sachen im Einzelfall zu besprechen. Ich glaube, bei einer Mikrohämaturie, die persistierend besteht, gehört der Patient, egal welchen Alters, einmalig abgeklärt und dann in gewissen Abständen wiederum nachuntersucht, weil auch diese Situation kann sich verändern und wir können etwas quasi vertuschen unter der Annahme, es ist ja nur eine asymptomatische Mikrohämaturie. Zur Mikrohämaturieabklärung, das ist aber nicht das Thema des pathologischen Harnbefundes, gehört auch die radiologische Diagnostik, weil was wir beurteilen können, ist den unteren Harntrakt, aber den oberen Harntrakt, das können wir nicht beurteilen. Dazu gibt es gute diagnostische Verfahren, bitte nicht darauf vergessen. Und das möchte ich nur ganz gerne am Schluss noch bringen. Wenn ein Patient persistierende Mikrohämaturien hat, trotz negativer Untersuchung, also sprich oberer Harntrakt negativ, und die Blase negativ, dann sollte im jährlichen Abstand die Harnanalyse erfolgen und letztendlich bei persistierender oder wiederkehrender Mikrohämaturie, wenn sie einmalig abgeklärt wurde, nach circa 3 bis 5 Jahren wiederum eine Reevaluation. So dass man, glaube ich, ganz gute Empfehlungen hat. Also die Antikoagulantientherapie hindert nicht daran, Patienten abzuklären, wenn einmalig abgeklärt, in etwa alle 5 Jahre weitere Abklärungsschritte immer wieder wiederholen. Aber das Evidenzlabel für diese ist sehr gering, das ist reine Expertenmeinung, das hat nichts mit klinischen Daten, wo wir genaue Informationen haben, zu tun, sondern hier geht es nur um Experten. Nun, der pathologische Harn, glaube ich, liefert uns sehr viel Information. Trotz allem dürfen wir nicht vergessen, dass so wie immer bei den Befunden wir diese kritisch analysieren sollten. Es ist für mich die zentrale Frage ist immer, wie wurde der Urin gewonnen? Wie ist die Physiognomie des Patienten? Kann der überhaupt oder kann sie überhaupt einen Mittelstrahlharn, so wie wir uns das vorstellen, gewinnen? Und wenn Sie sich das metabolische Syndrom, das wahrscheinlich 90% Ihres Geschäftes in den Ordinationen ausmacht, die Patienten kommen, wie die einen Mittelstrahlharn problemlos gewinnen mit spreizender Labien, waschen mit Wasser und dann, das funktioniert also in meiner Ordination kaum, aber vielleicht sind Sie da besser drum. Ich glaube, man muss einfach die Urin-Gewinnung hinterfragen und damit auch den Befund hinterfragen. äußerst rückhaltend, darf ich Ihnen nochmal hinweisen, seien Sie bitte der Dauerkatheter oder Zystostomieträgern mit der Therapie und immer in Korrelation setzen, was ist die Symptomatik des Patienten, hat er gehört einer Risikogruppe an und hat er Komorbiditäten, die dieses Problem verursachen können. Ich danke vielmals.